Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die DDR-Führung tat sich schwer mit dem Erbe des Bauhauses. Das hat ein Feature hier im Deutschlandfunk sehr schön beleuchtet. Der Architekt und Architekturforscher Bernd Grönwald allerdings richtete sich im Haus am Horn in Weimar ein und machte es für Besucher zugänglich. Seine Frau Marlies erzählte im Deutschlandfunk, wie man in den 70er Jahren an die Möbel kam.
Das ist uns immer wieder mal passiert. Ich habe also auch von Hirschfeld-Mack Korbmöbel erwerben können, auch über die Vermittlung einer Kollegin. Und wir haben den Tisch erworben von der Sekretärin von Walter Gropius, von Maria Borchert. Es tauchte die Sekretärin von Otto Bartning auf und die sagte, Herr Grönwald, kommen Sie doch mal mit.
So fanden damals Mensch und Kulturgeschichte auf dem Sofa zusammen. Leben und Wohnen im und mit dem Welterbe heißt auch das Motto der Jahrestagung der UNESCO-Welterbestätten, das in diesen Tagen in Dessau-Wörlitz stattfindet. Dort gibt das Welterbe Gartenreich den perfekten Hintergrund ab. Das Bauhaus ist morgen dort Thema. Heute stand die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart auf dem Programm, die ja auch immer bewohnt war, wie die Vorsitzende Claudia Schwarz uns erzählt hat.
Ja, diese gesamte Siedlung mit 27 Bauten, die dann auch teilweise im Krieg zerstört wurden und im Moment existieren, wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe, 10 Gebäude und 2 davon gehören zu dem UNESCO-Welterbe, serielle Welterbestelle, das architektonische Werk von Le Corbusier. Eines der Gebäude ist tatsächlich an eine private Familie vermietet, die dort wohnt. Also dieses Gebäude ist auch nicht öffentlich zugänglich. Und nebenan gibt es ein Gebäude, das der Stiftung gehört, dem Weißenhof Museum. Das ist zugänglich. Und es war ganz spannend auch zu sehen, wie diese Gebäude gebaut sind, alles in einer offenen Bauweise. Und ich denke, dass viele jetzt inspiriert wurden, auch mal selber nach Stuttgart zu fahren und sich die Weißenhof-Siedlung anzuschauen.
Wenn ich Sie recht verstehe, ist das Welterbe eine Marke, zu der interessierte Menschen auch hinfahren wollen. Und das muss ja dann auch in einer gewissen Weise erlebbar und erfahrbar gemacht werden, möglichst unter Einbeziehung der Bewohner.
In Stuttgart kann man das schon erleben. Also dieses eine Gebäude, das Doppelhaus, ist öffentlich zugänglich. Aber man möchte keinen Massentourismus, keine riesen Bushorden durch dieses Museum führen, sondern kleinere Gruppen einfach auch vermitteln, was dieses Gebäude ausmacht, das zu 17 seriellen Welterbestätten weltweit gehört. Also es sind Gebäude in der Schweiz dabei, in Indien. Und das ist etwas ganz Besonderes. Aber man legt den Fokus darauf, das Ganze nachhaltig zu präsentieren im überschaubaren, verträglichen Rahmen für die Gäste, die dort sind.
Wo haben Sie denn auch Probleme zu verzeichnen, zum Beispiel bei dieser Art Verzahnung von Denkmalpflege, Kulturvereinen oder auch Tourismusveranstaltern beim Thema Welterbe?
Ja, dazu gab es eben einen Vortrag von Michael Heger von Bamberg, der uns ein Beispiel der Stadt Bamberg gezeigt hat, wie das Miteinander zwischen Touristen, zwischen den Bürgern in der Welterbestätte funktionieren kann, wie man auch eine gewisse Besucherlenkung herbeiführt, wie man auch eingreifen kann, zum Beispiel wenn 150 Leute von einem Flusskreuzfahrtschiff an Land gehen, dass man diese Gruppen aufteilt. Es gibt da ganz tolle Hilfsmittel, die Bamberg da initiiert hat. Also man hat sich zum Beispiel ausgesprochen, dass die geführten Gruppen eine maximale Stärke von nur 25 Personen haben, dass wenn mehrere Gruppen unterwegs sind, die unterschiedliche Wege gehen, um auch jetzt nicht in den Lebensraum der Bevölkerung zu stark einzugreifen.
Vielleicht können Sie es noch mal an einem Beispiel machen, Frau Schwarz. Es geht ja im Prinzip immer um den Spagat zwischen dem Erhalt denkmalgeschützter Bauten zum Beispiel oder des kulturellen Erbes und auf der anderen Seite Kostenrechnung, Praktikabilität, Erneuerungsbedarf, also ganz grob die Chancen auf Weiterentwicklung auf der anderen Seite.
Wir hatten gestern die Eröffnung unserer Jahrestagung im Schloss Wörlitz. Der Kultusminister von Sachsen-Anhalt hat uns auch informiert, wie das Land Sachsen-Anhalt sich für seine Welterbestätten engagiert. Und gerade das Dessau-Wörlitzer Gartenreich mit seiner Fülle an Bauten, also an Schlössern, Parks, an den Wasseranlagen, also ist so eine große Herausforderung, das schafft man als Welterbestätte nicht allein. Und da ist man auch auf die finanzielle Unterstützung einer Landesregierung angewiesen.
Das wollte ich gerade fragen zum Schluss. Was brauchen Sie am dringlichsten? Geld, personelle Unterstützung oder frische Ideen?
Also frische Ideen braucht man eigentlich immer. Und mit frischen Ideen kann man dann an Geld kommen, vielleicht auch an zusätzliches Personal, mehr Zeit, vielleicht von jedem etwas.
Claudia Schwarz war das von der Jahrestagung der UNESCO-Welterbestätten in Dessau-Wörlitz.